Die Flusslande. Das Land, das der Trident und seine drei großen Nebenflüsse bewässern, ist geschichtsträchtig, getränkt mit Blut und Tragik. Die Flusslande, die sich von der Eng bis zu den Gestaden des Blackwaters und von den Bergen im Westen bis an die Grenzen des grünen Tals im Osten erstrecken, bilden das Herz von Westeros. Kein anderes Königreich hat so viele Schlachten gesehen oder den Aufstieg und Fall so vieler Könige und Königshäuser erlebt. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Reich und fruchtbar grenzen sie an jedes andere Königreich außer Dorne, verfügen aber kaum über natürliche Grenzen. Die Wasser des Trident laden zum Siedeln und zum Ackerbau ein und reizen aber auch zur Eroberung. Die drei Arme des Flusses fördern in Friedenszeiten Handel und Verkehr, dienen aber in Kriegszeiten als Wasserstraßen wie als Hindernisse. Die Flusslande verdanken ihren Namen den drei Nebenflüssen des Tridents, der rote Arm, der vom Schlamm aus den Bergen im Westen rot gefärbt ist, der grüne Arm, dessen moosgrünes Wasser aus den Sümpfen der Eng stammt, und der blaue Arm mit seinem reinen, funkelnden Wasser aus klaren Quellen. Diese breiten Flüsse sind die Wasserstraßen, auf denen Waren die Flusslande durchqueren, und manchmal sieht man Starkkähne sich meilenlang aneinanderreihen. So seltsam es auch erscheinen mag, es gab und gibt in den Flusslanden keine großen Städte, wenngleich größere Marktflecken nicht selten sind. Das liegt an der wechselhaften Geschichte des Landes und daran, dass die Könige der Vergangenheit sich häufig weigerten, die Stadtrechte zu verleihen, die Saltpen, Eggingen oder Schönmarkt erlaubt hätten, sich auszubreiten. In den Jahrhunderten, in denen die ersten Menschen unangefochten in Westeros herrschten, entstanden und zerfielen zahllose kleine Königreiche in den Flusslanden. Ihre Geschichte, in Mythen und Liedern verflochten, ist weitgehend vergessen, bis auf die Namen einiger legendärer Könige und Helden, deren Taten in Runen auf verwitterten Steinen festgehalten wurden. Und während uns die Sänger und Märchenerzähler mit spannenden Geschichten über Arthos den Starken, Florian den Narren, Neunfingerhans, Scharra die Hexenkönigin und den grünen König vom Gottsei unterhalten, muss ihre historische Existenz von ernsthaften Gelehrten in Frage gestellt werden. Die wahre Geschichte der Flusslande beginnt mit der Ankunft der Andalen. Nachdem die Eroberer aus dem Osten die Meerenge überquert und ins grüne Tal eingefallen waren, wandten sie sich gen Westen den Flusslanden zu. Sie segelten in Langschiffen den Trident hinauf und in seine drei großen Arme hinein. In jener Zeit kämpften die Andalen wohl in kleineren Gruppen unter Häuptlingen, die von späteren Septonen zu Königen erklärt wurden. Stück für Stück fielen sie über die vielen kleinen Königreiche her, die der Fluss bewässerte. Durch die Zeiten berichten uns Lieder vom Fall Maidenpools und dem Tod seines Kindkönigs Florian des Tapferen, des fünften seines Namens, von der Witwenfurt, wo Lord Darrys drei Söhne den andalischen Kriegsherrn Vorian Vybrin und seine Ritter einen Tag und eine Nacht aufhielten und dabei Hunderte erschlugen, ehe sie selbst fielen. Von der Nacht im Weißen Wald, wo angeblich die Kinder des Waldes aus einem hohlen Hügel hervorkamen und unzählige Wölfe gegen ein Lager der Andalen hetzten, die im Licht des zunehmenden Mondes Hunderte in Stücke rissen, von der großen Schlacht am Bitteren Fluss, wo die Brackens von Stonehenge und die Stonehenges von Burg Raventree sich gegen die Eindringlinge wehrten, nur um dann durch den Angriff von 777 Andalenrittern und 7 Septonen, die den siebenzackigen Stern des Glaubens auf ihren Schilden trugen, zerschmettert zu werden. Der siebenzackige Stern begleitete die Andalen überall hin, sie trugen ihn auf Schilden und Bannern und ritzten ihn sich manchmal sogar an die Haut. In ihrem Eifer für die Sieben sahen die Eroberer in den alten Göttern der ersten Menschen und Kinder des Waldes kaum mehr als Dämonen. Sie fielen mit Stahl und Feuer über die heiligen Wehrholzhaine her, zerstörten die großen weißen Bäume und hackten ihnen die geschnitzten Gesichter aus. Der hohe Hügel namens Hochherz war den ersten Menschen und vor ihnen den Kindern des Waldes besonders heilig. Auf der Hügelkuppe thronte der älteste Wehrholzhain der sieben Königreiche und war damals noch immer eine Heimstatt der Kinder und ihrer Grünseher. Als der Andalenkönig Erek der Sippenmörder den Hügel umzingelte, kamen die Kinder heraus, um ihn zu verteidigen, und riefen Wolken von Raben und Scharen von Wölfen zu Hilfe, so jedenfalls die Legende. Doch weder Zahn noch Kralle konnten etwas gegen die Stahläxte der Andalen ausrichten. Sie machten die Grünseher, die Tiere und die ersten Menschen ohne Unterschied nieder und schichteten neben dem Hochherz einen Berg aus Leichen auf, der ungefähr halb so hoch war wie der Hügel. Das zumindest wollen uns die Sänger glauben machen. Die wahre Geschichte zieht andere Schlussfolgerungen und beharrt darauf, dass die Kinder die Flusslande längst verlassen hatten. Doch was immer auch geschehen sein mag, der Hain wurde zerstört. Heute sind von den Wehrholzbäumen nur noch Stümpfe übrig. Der vorletzte und größte Flusskönig, der sich den Andalen entgegenstellte, war Tristifer der Vierte aus dem Haus Schlamm, der Hammer der Gerechtigkeit. Er herrschte von der großen Burg Altestein aus, die auf einem Hügel am Ufer des Blauen Arms stand. Die Sänger erzählen uns, er habe 100 Schlachten gegen die Eindringlinge geschlagen und 99 davon gewonnen, nur um in der letzten zu fallen, als er gegen ein Bündnis aus 7 Andalenkönigen in den Krieg ritt. Es ist auffallend, dass in den Liedern von exakt 7 Königen gesprochen wird. Wahrscheinlich ist es nur noch eine Geschichte, die die Septone sich ausgedacht haben, um die Frömmigkeit der Andalen zu unterstreichen. Vor den Schlamms hatte es keine Könige gegeben, die über eine solche Macht verfügten. Die Fischers werden in einigen Chroniken als das erste und älteste Geschlecht der Flusskönige geführt, in anderen werden sie als die zweite Dynastie bezeichnet und in den fragmentarischen Annalen der Flüsse aus der alten Septei bei Erbsenthal sogar nur als die dritte. Die Stonehenges und Brackens behaupten beide von sich, im Zeitalter der Helden zu unterschiedlichen Zeiten über die Flusslande geherrscht zu haben. Die Schlamms hatten bei der Vereinigung der Flusslande mehr Erfolg als alle ihre Vorgänger. Doch auch ihre Herrschaft sollte keinen Bestand haben. Dem Hammer der Gerechtigkeit folgte sein Sohn Tristifer der Fünfte oder Tristifer der Letzte, der die Andalen nicht mehr aufhalten und nicht einmal sein eigenes Volk zusammenhalten konnte. Die Andalenkönige schleiften Altestein, erschlugen Tristifer den Letzten und heirateten in den verbliebenen Adel der ersten Menschen ein. Die Andalen, ein kriegerisches und streitlustiges Volk, teilten die Flusslande untereinander auf. Das Blut der letzten Könige der ersten Menschen war kaum getrocknet, als die andalischen Eroberer schon übereinander herfielen und um die Vorherrschaft kämpften. Zwar nannten sich viele Lords Könige der Flüsse und Hügel oder Könige vom Trident, doch sollte es Jahrhunderte dauern, bis einer dieser kleinen Monarchen über so viel Land herrschte, dass er eines solchen Titels würdig war.